FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Anne-Rose Fischer-Bucher mit dem Titel Tatort Dali. Wir beginnen heute ausnahmsweise mit Musik. FIPS, die Lesebühne. Heute mit Anne-Rose Fischer-Bucher. Tatort Dali. Es geht um Sammler, Galerien, Kunstexperten, einen Fälscherring. In diesem Roman aus der Kunstszene erfahren Sie die Zusammenhänge. Die Autorin Anne-Rose Fischer-Bucher, Jahrgang 1948, ist Germanistin und Politikwissenschaftlerin und arbeitet als freie Journalistin. Frau Fischer-Bucher, worum geht es in dem Roman Tatort Dali?
Ja, in dem Roman geht es eigentlich um zwei Geschichten. Die Hauptgeschichte, die etwa in der Mitte des Buches beginnt, geht um die Fälschungen, wie Sie gerade schon gesagt haben, im Zusammenhang mit dem surrealistischen Künstler Salvador Dali, um Betrug, Verrat, kriminelle Machenschaften. Und die zweite Geschichte ist die Geschichte um die Figur Anna, denn sie ist eigentlich die treibende Kraft dann für das Ende des Kurzromans. Ich beginne mit dem Ende am Anfang der ersten zwei Kapitel und die Aufklärung findet dann erst im vierten Teil statt. Davor wird eigentlich die Handlung über die Anna motiviert. Und so ist auch der Roman aufgebaut.
Möchten Sie was zum Pianisten sagen?
Ja, ich habe die Musik von Jiro Rantala ausgewählt. Den schätze ich sehr. Und ich habe einen alten Zeitungsausschnitt aus der NWZ Göppingen gefunden vom Jahr 2012. Und der Redakteur Gerd Siebrasse hat über ihn geschrieben, er sei ein musikalischer Volltreffer. Ich war damals in dieser Veranstaltung und Jiro Rantala ist ein Jazz-Pianist, der auch ein Trio hat. Heute habe ich eine CD ausgewählt, das heißt Lost Heroes. Und einer dieser Helden ist ja auch Dali, wenn man so möchte. Rantala hat eine ganz eigene Art, Jazz zu machen, swingend, Balladen, eigentlich alle Stile. Und sein großer Vorzug ist, dass er eben eine klassische Ausbildung hatte und aus der unglaublich schöpfen kann. Und mir gefällt diese Musik sehr gut und deswegen habe ich sie ausgewählt. Ja, dann würde ich den Anfang mal lesen, nachdem dieser Jiri Rantala, dieser finnische Jazzpianist, der übrigens international bekannt ist, jetzt uns die Musik für diese Sendung spielt. Erstes Kapitel, Gelbe Rose. Pfleger Anton trat wie jeden Morgen ins Zimmer. Er war früh aufgestanden, denn es war ein schöner Sommertag und er freute sich an solchen Tagen immer, bevor er zur Arbeit ging, schon einen kleinen Spaziergang zu machen. Wenn so die Ruhe über den Wiesen lag, die Sonnenstrahlen nur zu ahnen waren und eine wohltuende Frische seine nackten Arme und Beine streifte, dann begann der Tag gut. Anton ging zur Balkontür neben den großen Fenstern, das einen Blick auf den Park mit den alten Bäumen freigab, und zog die Vorhänge zurück. Er freute sich auf den alten Herrn, den hauptsächlich er betreute. Seine Gewandtheit und Freundlichkeit taten ihm gut, auch wenn er manchmal das Gefühl hatte, dass der weit über 90-Jährige irgendwo glitschig war wie ein Aal. Aber jedes Mal schüttelte er den Gedanken ab, denn er sagte sich, solche Projektionen dürfe man sich als professionelle Pflegekraft keineswegs erlauben. Anton knöpfte seinen weißen Kittel noch weiter auf, denn eine süßliche Schwüle lag im Raum. Er riss mit einem Ruck die restlichen Gardinen zurück. »Wollen wir heute gar nicht aufstehen, Herr A., gleich bringe ich das Frühstück.« Während sein linker Fuß auf etwas Weiches trat. Es war eine gelbe Rose. Wer hatte dem alten Herrn eine Rose gebracht, wo er doch schon lange keinen Besuch mehr bekam? Seine Kinder wohnten alle weit weg und hatten immer wieder Gründe, warum sie nicht kommen konnten, und die meisten Bekannten waren gestorben. Anton bückte sich, hob die leicht verwelkte Blume auf und sein Blick ging nach dem Tisch im Zimmer, wo ein ganzer Strauß in einer ältlich kitschigen Vase stand. »Nun aber guten Morgen, Herr A.« Anton stockte und stand für Sekundenbruchteile wie erstarrt. Herr A. lag mit aufgerissenen Augen und angezogen auf seinem Bett. Der Pfleger sah sofort, dass sein Schützling tot war. Die üblichen Gepflogenheiten nach einem Todesfall in einer Seniorenresidenz nahmen ihren gewöhnlichen Lauf. Denn dort ist der Tod allgegenwärtig. Niemand hatte den geringsten Zweifel, dass Herr A. eines natürlichen Todes gestorben war. Wie konnte man bei diesem hohen Alter auch daran zweifeln? Nur Anton konnte sich nicht vom Gedanken freimachen, dass hier etwas Ungewöhnliches passiert sein musste. Er hatte schon viele Tote gesehen, aber der Schreck, der sich in den Augen dieses Toten gehalten hatte, so etwas hatte er noch nicht gesehen. Anton sollte Recht behalten, aber er erfuhr nichts davon, dass er mit seiner Vermutung die Wahrheit getroffen hatte. Zweites Kapitel: Kühlraum. Grausiger Fund im Kühlhaus, titelte eine Boulevardzeitung in großen schwarzen und roten Lettern. Die Fleischerei-Fachverkäuferin Martha N., Name von der Redaktion geändert, hat gestern im Kühlhaus des Supermarktes M., Name von der Redaktion geändert, auf dem Fußboden zwischen aufgehängten Schweinehälften eine männliche Leiche gefunden. Wie unsere Zeitung erfahren hat, waren Gliedmaßen und Kopf fachmännisch abgetrennt worden und lagen neben dem Torso des etwa 70-jährigen Mannes. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen, gaben jedoch aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details bekannt. Die junge Angestellte musste psychologisch betreut werden und konnte noch nicht vernommen werden. Als Anton, der eigentlich solche Meldungen nicht las, zufällig bei der morgendlichen Kaffeepause das Blatt auf dem Tisch liegen sah, dachte er sofort an seine Freundin Lisa, die im Supermarkt an der Fleischtheke arbeitete. Unmöglich, sie hat ja heute frei, beruhigte er sich. Und wie wir Menschen zunächst einmal unangenehme Botschaften wegschieben, so half Anton dabei die Arbeit. Windeln wechseln, waschen, Zähne putzen, Betten machen, Frühstück zubereiten und ans Bett bringen. Und bei manchen das Essen eingeben. Und das alles in Rekordzeit. Dazwischen ein kurzes freundliches Wort, darum bemühte sich Anton immer, aber heute war er ungewöhnlich fahrig. Eine gereizte Unruhe hatte sich seiner bemächtigt, sodass ihm Fehler unterliefen. Die beiden Kollegen auf der Etage bemerkten es und konnten gerade noch die falsche Medikation verhindern, denn Anton hatte die Medikamente für Herrn Schiller in das Fach von Frau Maurer gelegt und die von Frau Maurer in das Fach von Herrn Schiller. Seine Kollegen sagten nichts, weil sie ihn gewöhnlich als sehr zuverlässig kannten. Am Nachmittag hielt Anton es nicht mehr aus, er meldete sich krank. Als er aus dem Haus trat, versuchte er wieder, Lisa zu erreichen, vergeblich. Er hatte ihr schon mehrere Mails geschrieben, aber sie antwortete nicht und ging auch nicht an ihr Handy. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Anton hasste diese automatisierte Stimme. Immer wenn man jemand dringend brauchte, erklang sie in scheinbarer Gelassenheit, was ihn nur umso wütender machte. Denn eigentlich war er kein geduldiger Mensch, nur die Mitmenschen hielten seine Disziplin für Geduld. Jetzt überspringe ich einen kleinen Teil. Wir hören jetzt, was Anton geht ins Café und was er dort tut und so weiter. Und irgendwann hat dann seine Freundin Lisa eine Mail geschickt. Endlich, Lisa hatte eine kurze Mail geschickt. Musste heute im Geschäft einspringen, habe etwas Schreckliches erlebt, rufe dich später an. Anton musste lange warten, bis ihn Lisa tatsächlich anrief. Und was sie zu erzählen hatte, schlug alle Rekorde. Wenn nur die Hälfte davon stimmte, dann war dies eine unglaubliche Geschichte.
Frau Fischer-Bucher, welche Figuren gibt es in dieser Kriminalgeschichte?
Ja, die Hauptgeschichte ist die Geschichte der Fälschungen mit Herrn Klaus, dem Kunsthändler. Aber er ist eigentlich eine indirekte Figur. Er spielt die Hauptrolle im zweiten Teil des Buches ab der Mitte, wo er seine Geschichte dieses Betrugs und des Verrats und wie er alles verloren hat erzählt. Als dezidierte Figur ist Anna die Hauptfigur. Anna ist eine sehr vielschichtige Figur, eine sehr gebildete Frau, aber sie hat auch etwas Kindliches und sie hat auch eine kriminelle Energie. Und die Anlage der Kriminalgeschichte ist ja so, dass die beiden sich dann am Ende des Teils 2, Anna und Herr Klaus, lernen sich kennen über die Freundin Mona, die Anna hat. Und die Freundin Mona ist Malerin und in ihrer Art sozusagen das Gegenprogramm zu Anna. Dann haben wir natürlich Pfleger Anton, der leitet die Geschichte ein und er leitet sie eigentlich auch aus. Dann haben wir, wie gesagt, die Freundin von Anna und Lisa ist auch eine Nebenfigur und die beiden Leichen, die sind eigentlich indirekte Figuren. Mehr Figuren gibt's in diesem Roman nicht. Das Geschehen insgesamt, könnte man schon so sagen, wird eigentlich also ein Erzähler erzählt. Dazu komme ich nachher noch, wie die Erzählhaltung ist. Aber es wird eigentlich alles aus der Geschichte, alles aus der Perspektive der Anna erzählt, bis zum Ende des zweiten Teils. Herr Klaus erzählt seine Geschichte selber, dazu komme ich nachher auch noch. Und ich würde jetzt gerne eben aus dieser Perspektive der Anna einen Teil aus einem Kapitel lesen, das heißt Japanisches Gebäck und Kadenabia. Ich überspringe den Anfang und gehe ziemlich medias in res, als Anna einen Urlaub macht, weil sie eben in ihrer Geschichte, es ist ja eine Liebesgeschichte, die misslungen ist, macht sie Urlaub in Kadenabia. Und Anna lacht schon wieder, also ich muss noch dazu erzählen, sie hat sich jetzt mit Mona unterhalten. Mona hat auch gewisse Probleme und die beiden Frauen treffen sich in einem Café und unterhalten sich. Und der erste Teil des Kapitels ist schon rum und dann unterhalten sie sich über die Lebensverhältnisse von Mona und Anna erzählt auch ihre Geschichte. Und Anna lacht schon wieder selbst am meisten, wie sie es immer tut, wenn sie eine lustige oder weniger lustige Geschichte erzählt. Sie muss sich selbst amüsieren, was manchmal bei den Zuhörern Unverständnis hervorruft, weil es ihnen nicht ganz geheuer vorkommt. Mona muss ebenfalls lachen und packt das Taschentuch weg. Dazu muss man sagen, die Mona hat vorher eine sehr traurige Geschichte erzählt und Anna tröstet sie jetzt mit der neuen Geschichte, die sie ihr erzählt. Also Mona sagt, erzähl nochmal die Geschichte mit Vittorio, das tut mir gut. Mona hätte sich das, was sie jetzt zu hören bekam, niemals getraut. Anna hatte am Ende der besagten Liebesaffäre ein Burnout, wie man heute sagt, und begab sich aber nicht in eine Klinik, sondern setzte sich in ihr Auto, nahm ihr Mahlzeug mit und fuhr nach Kadenabia. Da zu der Zeit die Beziehung zu ihrem Mann elend schlecht war, setzte sie ihn unterwegs davon in Kenntnis, dass sie für 3 Wochen Urlaub mache. Ihre beiden Anwaltskollegen, sie arbeitete als Anwältin für Familienrecht in einer Sozietät, setzte sie ebenfalls per Telefon in Kenntnis. Da sie gute Arbeit leistete und für die Kollegen wortlos Aufgaben übernahm, wenn diese mal nicht konnten, akzeptierten sie es wohl oder übel, zumal sie wussten, dass Anna im Privaten sehr sprunghaft sein konnte, während sie beruflich äußerst zuverlässig war. Sie hatte von Bekannten zufällig gehört, dass man am ehemaligen Sommersitz des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland Urlaub machen könne. Aber es sei äußerst schwierig beizukommen und man müsse Mitglied der CDU sein. Das wollen wir doch mal sehen, dachte Anna. Das Anwesen lag am Comer See in einem Park, der die Form eines riesigen Hügels hatte. Ganz oben stand das historische Gebäude, in dem Adenauer sich von seinen Amtsgeschäften erholte und auf den See hinunterschauen konnte. Er empfing dort zuweilen auch Staatsgäste im großen Raum, dessen Flügeltüren sich gegen den See hin unter den Arkaden öffnen ließen und wo man den Abhang hinunter den großen Rosengarten sehen konnte. Denn Adenauer war ein Rosenliebhaber gewesen. Im oberen Stock des Gebäudes befanden sich einige kleinere Zimmer mit jeweiligen Balkonen, unten eine Küche und hinter dem Haus eine kleine Fläche, die gerade für zwei parkende Autos reichte. Daneben befand sich ein unbeheizter Pool, in dem sich bereits ordentlich Blätter und Nadeln der umstehenden mediterranen Bäume angesammelt hatten, dessen Wasser jedoch noch einigermaßen sauber wirkte. Auf der anderen Seite hatte die Küche eine Tür nach draußen zu einem kleinen Wiesenplatz und dahinter befand sich die noch originale Buhl-Sandbahn, denn Adenauer war auch ein begeisterter Buhlspieler gewesen. Auf halber Höhe war später ein Neubau erstellt worden, der von der Stiftung manchmal für Parteiveranstaltungen und Tagungen genutzt wurde und in dem es Zimmer gab, wo sich vor allem großkotzige Westfalen ein oder zwei Nächte einmieteten, um sich ihrer Nähe zum schon seit länger verblichenen Parteifreund rühmen zu können. Jetzt überspringe ich etwas. Anna kam also gegen Mitternacht an und klingelte am Eingangstor des Parks, der mit einem hohen Zaun umgeben war. Es dauerte eine Weile, bis sich das Tor öffnete und sich Vittorio vorstellte, der im Hause wohl Gesellschafter, Geschäftsführer und Mädchen für alles war. Er stieg zu Anna ins Auto und sie fuhren zur Mitteletage, wo sich Anna noch anmelden musste. Vittorio eröffnete ihr dann, es sei kein Platz mehr im sogenannten Neubau, aber er habe ihr ein Zimmer ganz oben auf dem Berg richten lassen. Anna packte ihr Mahlzeug aus und eröffnete ihrerseits Vittorio, dass sie ihr Auto hier oben stehen lasse, denn sie habe nicht die Absicht, den Park zu verlassen, von dessen Schönheit sie noch nichts ahnte. Vittorio schien es zu akzeptieren und Anna konnte sich die ganze Zeit ihres Aufenthalts keinen rechten Reim darauf machen, welche Sprache nun Vittorios Muttersprache sein könnte. Mal sprach er Italienisch, mal Deutsch, mal einen Dialekt mit dem Küchenmeister, den Anna nicht verstand, mal ein gebrochenes Deutsch. Sie saßen unter den Arkaden bei gedämpftem Licht und Anna war dankbar für das Erfrischungsgetränk und dass sie überhaupt noch aufgenommen worden war. Vom Personal und von den Gästen war zu dieser Stunde niemand mehr zu sehen. Sie sprachen nichts. Danach trug Vittorio die beiden Koffer, Anna reiste immer mit einer ganzen Menagerie, auf ihr Zimmer und blieb etwa eine Stunde bei ihr. Mona kannte die Stelle schon, die jetzt kam und an der sie sich beide amüsierten, die aber Anna jedes Mal einen Stich gab. O mio Dio, das gab Vittorio jedes Mal von sich, wenn er zum Höhepunkt kam, während Anna in der Dunkelheit die Tränen übers Gesicht liefen. Vittorio kam jede Nacht um dieselbe Zeit, klopfte leise an die geschlossene Tür, da Anna manchmal schon schlief. Er schlüpfte hinein, ging ins Bad, duschte den Schweiß des Arbeitstages ab und nach dem Liebesakt duschte er wieder. Vielleicht hatte er Familie. Frauen sollen ja ein gutes Riechvermögen haben. Anna fragte nichts und Vittorio fragte nichts. Sie wussten beide, dass es etwas Einmaliges gewesen sein würde, wenn sie auseinandergingen. Kein Abschied, keine Wehmut, nur vorbei. Anna hatte nie davor und danach solch ein körperliches Empfinden gehabt, wenn Vittorios steifes Glied in sie eindrang und doch war wie eine weich, zärtlich, haarige Auster, die Anna so gerne aß. Anna schlief lange und begab sich erst zum Mittag auf die mittlere Ebene des Bergs, nahm das gleiche Essen wie das Küchenpersonal zu sich, trank einen Espresso und spazierte durch riesige Hortensienbüsche in allen Farben wieder zu ihrem Haus nach oben. Dort setzte sie sich auf ihren Balkon, rauchte eine Zigarre und schaute auf den See hinunter, wo sich die Touristen tummelten und nicht wussten, wie sie die Zeit totschlagen sollten.
Radio Fips, die Lesebühne, heute mit Anne-Rose Fischer-Bucher, Tatort Dali. Frau Fischer-Bucher, wie ist der Kurzroman aufgebaut?
Ja, wir haben vier Teile insgesamt mit verschiedenen Kapiteln. Der Teil 1, Der fängt mit dem Ende an, den haben Sie ja schon gehört. Und der Teil 4 klärt dann genau dieses Ende noch einmal auf, wie es wirklich passiert ist. Teil 2 ist die Geschichte von Anna. Da haben Sie auch ein bisschen was draus gehört. Und der Hauptteil ist nun Teil 3, nämlich die Geschichte der Fälschungen, die ja dann über den Kunsthändler Klaus und Anna zusammengeführt wird. Bei dem Teil 3 muss man sagen, dass der Kunsthändler erzählt, die Anna geht durch eine Ausstellung, sie wird zufällig von ihrer Freundin Mona, die ja Malerin ist, in eine Dali-Ausstellung geführt und redet dann auch durch Zufall, sie läuft durch die Ausstellung durch, findet die Bilder ganz toll, da sind zuvor im Roman sehr viele Anspielungen und Motive auch, wie die Farben Rot oder Schwarz, Symbole, auch die Rose ist natürlich ein Motiv, und die Anna redet nichts im Teil 3, sondern es ist immer nur unterbrochen durch Gedanken, die Anna hat. Es ist also kein Dialog, sondern es ist eher so ein innerer Monolog der Anna. Und manchmal könnte man auch denken, es ist eine Art Dialog, weil der Kunsthändler denkt, sie möchte jetzt was von ihm, was er ihr erzählt, aber er liegt dann ein bisschen falsch. Das ermöglicht, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, auch eine gewisse Erzählhaltung. Dadurch, dass die Anna im dritten Teil überhaupt nichts spricht, sondern wir nur ihre Gedanken eigentlich erfahren. Jetzt lese ich das Ende des zweiten Teils und dann die Überleitung zu dieser Dali-Geschichte. Zu der Zeit, als sich Mona und Anna näher gekommen waren, lud Mona Anna zu einer Vernissage in die Landeshauptstadt ein. Ein Kunsthändler hatte Mona eine Einladung geschickt und die beiden Freundinnen gingen gemeinsam hin, um sich Originale von Salvador Dali anzuschauen. Anna unterhielt sich am Rande der Ausstellung mit dem Kunsthändler und erfuhr Allgemeines über Originale und Fälschungen. Es war zunächst eher ein Smalltalk, den Anna eigentlich gar nicht mochte. Sie hatte jedoch eine feine Witterung dafür, wenn jemand vielleicht ähnliche Gefühle wie sie, die in ihrem inneren Zimmer verschlossen waren, verspüren mochte. Und beim Kunsthändler war sie sich ganz schnell sicher. Teil 3, Salvador Dali, Kapitel 7. Als Anna und Mona die Ausstellungsräume betraten, waren noch nicht viele Besucher anwesend. Welche Bilder bei der Vernissage die beiden Frauen erwarteten, darüber hatten sie sich zuvor nicht informiert. Anna war jedoch sofort fasziniert von drei Bildern aus der Serie Don Quixote von 1957. Der Drachenkampf, unerhörte Liebe und der Kampf mit den Weinschläuchen. Eine weitere Reihe zeigte eine Auswahl an Bildern zur L'Apocalypse de Saint-Jean, die Salvador Dali 1959 zusammen mit anderen bekannten Künstlern wie Léonard Fini oder Bernard Buffet im Auftrag des Verlegers Joseph Fauret illustriert hatte. Ausgangspunkt waren Texte von Jean Cocteau oder Ernst Jünger und anderen gewesen. Hier fielen Anna sofort die Bilder Pietà und Kruzifikation ins Auge. Beim dritten Themenblock von Dante Alighieris Divina Commedia von 1960 vertiefte sie sich in die Bilder Die Fälscher, Der logische Teufel, Die Vorhölle, Der Höllenhund, Cerberus, Der Heuchler, Die Betrüger und Der Minotaurus. Anna sah und hörte nichts mehr um sich herum, sie schaute nur noch. Und sie informierte sich über die Umstände der Bilder und über den Maler Dali, der diese Ungeheuerlichkeiten geschaffen hatte. An einer Tafel konnten die Besucher den Lebensweg dieses bedeutenden Surrealisten verfolgen, dessen Porträt mit dem dünnen Schnurrbärtchen, mit den gezwirbelten Haaren, die links und rechts des Mundwinkels nach oben reichten, also einer außergewöhnlichen, ikonenhaften Moustache, den meisten Leuten bekannt war. Aber die wenigsten wussten Genaueres über ihn. 1904 in Figueres in Katalonien als Sohn eines bekannten Notars geboren, bekam er den Namen seines verstorbenen Bruders Salvador und wurde vom Vater streng erzogen. Jetzt geht die Geschichte weiter. Man erfährt sehr viel über die Lebensgeschichte von Dali. Man erfährt über seine Bilder. Und jetzt überspringe ich sehr, sehr viel und lese das Ende des Kapitels. Heute pilgern die Leute nach Spanien zur einbalsamierten Leiche des Salvador Dalí in seinem Theatermuseum, wo diese arme Sau eine Touristenattraktion ist. Anna wandte sich voller Abscheu ab, denn sie konnte umherziehende Touristenströme nicht leiden und hielt sich immer abseits der Masse. Ihre Freunde fanden das überheblich und kannten schon den Spruch des früheren französischen Präsidenten de Gaulle, den sie dann zitierte und mit dem sie sich verteidigte: Je n'aime pas le peuple. Der Kunsthändler bemerkt, das muss ich jetzt erzählen, dass Anna sich da um diese Bilder kümmert und es läuft dann zu auf zwei Bilder, die mit dem Inhalt des Romans zu tun haben. Ich überspringe wieder einige Dinge. Dem Kunsthändler war die Frau mit den kurzen dunklen Haaren und weißen Strähnen, deren Alter schwer zu schätzen war, aufgefallen, weil sie völlig auf die Texte und Bilder konzentriert war und nichts in ihrer Umgebung zu bemerken schien. Dies täuschte jedoch, denn Anna konnte quasi immer ein Beobachtungs-Ich nach draußen mitlaufen lassen, das ihr sofort meldete, wenn etwas geschah oder etwas Auffälliges los war. Selbst Kleinigkeiten wurden ihr so gemeldet, ohne dass sie sich direkt anstrengen oder darum kümmern musste. Deshalb war es ihr auch nicht entgangen, dass der Kunsthändler sie beobachtet hatte. Dass immer mehr Besucher die Vernissage schon verließen, störte sie nicht, im Gegenteil. Es war angenehm. Wenn nicht mehr so viel gesprochen wurde, konnte sie sich ihren Gedanken ganz ungestört hingeben. Da hing bei dem logischen Teufel eine ekelhaft übergroße Zunge heraus, die sich beim näheren Hinsehen als Beine eines Menschen entpuppten, der gerade gefressen wird. Der Kopf ist in der Mitte gespalten, weil ein Gegenstand hineingerammt ist, entweder ein Flugzeugteil, ein Fisch oder ein Metall, jedenfalls etwas Phallusartiges. Der Oberkörper, wohl der eines Teufels, steht wie ein Torso abgeschnitten auf einem Tisch und ist in einem schmutzigen Braun gehalten. Dahinter angedeutet blaugrüne Bäume oder Felsen. Anna hatte vor langen Jahren Dante nicht ganz gelesen, aber sie wusste noch, dass er im 13. Jahrhundert in der Göttlichen Komödie eine Wanderung durch die Hölle, das Fegefeuer und das Paradies schilderte. Wie Dalí das Chimärenhafte der Inferno-Visionen der insgesamt 100 Gesänge Dantes in surrealistischer Manier quasi auf jeweils ein Motiv einfror, das beeindruckte Anna, trotz der sie abstoßenden Gefühle bei der Bildbetrachtung.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Anne-Rose Fischer-Bucher, Tatort Dalí. Worin besteht im Buch eigentlich der eigentliche Fälscherskandal?
Ja, der eigentliche Fälscherskandal besteht darin, dass es einen Herrn X gibt, so habe ich ihn genannt, der Drahtzieher der ganzen Geschichte ist. Das erfahren wir von dem Kunsthändler, Herrn Klaus. Und Herr X ist der Wolf im Schafspelz, der aufgrund seiner Position praktisch die Fälschungen an den Mann bringen kann und dabei Millionen auf Kosten von anderen verdient. Er ist Gutachter und beim Landeskriminalamt beschäftigt und hat in dieser Eigenschaft im Grunde alle Möglichkeiten. Und wenn da nur die Hälfte stimmt, ist es eine unglaubliche Geschichte. Ich würde lesen das Kapitel 9, alles im Teil 3, als Herr Klaus seine Geschichte beginnt zu erzählen. Das Kapitel ist überschrieben auf dem Lande. Und Herr Klaus begann nun seine unglaubliche Geschichte zu erzählen. Es freut mich, dass Ihnen die Ausstellung über Dalí so gefällt. Ich bin aber erst wieder seit ein paar Jahren im Geschäft, müssen Sie wissen. So langsam geht es Stück für Stück aufwärts. Ich bin inzwischen wieder erfolgreich. Meine Frau ist vor 10 Jahren an Krebs gestorben. Da war ich wie tot. Wir waren damals finanziell völlig am Ende. Wir hatten alles verloren. Unser schönes großes Haus mit dem Anwesen und die allermeisten unserer Bilder. Ich glaube, dass meine Frau heute noch am Leben wäre und nicht diesen Krebs bekommen hätte, wenn dieses nicht gewesen wäre. Seitdem hält mich nur eines aufrecht, die Verpflichtung und die Liebe, die ich meiner Frau gegenüber immer noch empfinde. Und natürlich die Kunst von Dalí, der ich mich seit jeher verbunden fühle. Schweigen. Ich muss von vorne erzählen. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass ich zuerst einen anderen Beruf hatte und erst so ganz langsam in die Kunst und in die Kunstszene hineingewachsen bin. Da könnte ich jetzt viele Einzelheiten erzählen. Ich habe zunächst eine Lehre als Metzger absolviert und danach einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Vielleicht habe ich deswegen solch eine Affinität zu Dalí. Bei ihm geht es ja auch oft blutig zu und gleichzeitig ist er ein höchst feinfühliger Künstler, der mit seiner Kunst sezieren kann. Und das muss ein Metzger ja auch können, bevor er verkauft. Schweigen. Und dann kommt eine ganz große Stelle, die Gedanken von Anna und was sie so alles erlebt. Ich springe ins Kapitel 10, das überschrieben ist mit Frösche über Steine, wo wieder viel von Dalí erzählt wird, wo der Kunsthändler vieles erzählt. Und der Kunsthändler spricht jetzt weiter. Kommen wir zurück zu den zwei Herren, die sich wohl schon seit den 90er Jahren kannten. Meine Vermutung ist, dass sich die beiden schon damals abgesprochen haben, den Dalí-Markt als Gutachter zu übernehmen, denn das ist ja ein Millionengeschäft. Die beiden müssen eine Vereinbarung getroffen haben, ich kann es mir nicht anders erklären. Wenn man Alkoholiker ist und auch noch drogenabhängig, wie Herr Y, braucht man immer Geld. Und Herr X hat die Fäden gezogen. Ihn halte ich für das größere denn er hat seinen Spätzl Y später ja an den Pranger geliefert. Kurz gefasst, Herr X hat sich überall als Kenner präsentiert und bei Banken und Galerien Reden gehalten, für nicht wenig Geld. Etwa 1.000 Euro bekam er für einen Vortrag. Und er verstand es, sich zum Aushängeschild gegen Kunstfälschung zu machen. Perfide, nachdem er zuvor in Umlauf gebracht hatte, dass 90% der Dalís falsch seien. Damit konnte er solide Sammler eben auch weltweit, ich denke da etwa an Albaretto, extrem verunsichern. Denn er war ja auch durch seine Funktion gedeckt. So, und jetzt kommt der Hammer. Als die Marke von 2 Millionen Euro erreicht war, überführte Herr X seinen Kollegen Y, der 3 Jahre und 9 Monate Gefängnisstrafe bekam. Schweigen. Anna dachte, in welcher Funktion kann man denn seinen Spätzl überführen, als Herr Klaus schon weitersprach. Dadurch, dass Herr X beim Landeskriminellenamt, so bezeichne ich diese Behörde, für die Bearbeitung von Kunstfälschungen zuständig war, hatte er viele Möglichkeiten der Manipulation. Das muss ich Ihnen jetzt gleich sagen. X ging es nicht in erster Linie um die Kunst von Dalí, sondern um die Kohle. Ein Richter hat ihn in einer Verhandlung im Jahr 2007 als sachverständigen Laien bezeichnet. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Soll ich mit den Gerichtsverhandlungen anfangen oder mit den beiden Herren oder schweigen? Jetzt springen wir wieder etwas. Da der Fälscher aber im Osten gelebt und gearbeitet hat, musste Herr Y ihn vergleichsweise wenig bezahlen und konnte dafür selbst einen umso höheren Gewinn einstreichen. Herr Y wurde bei dem Gutachterschwindel immer mehr von Herrn X abhängig. Beide Interessen ergänzten sich hervorragend, bis dann die Sache aufflog. Warum sie aufflog, darüber kann ich nur spekulieren. Vielleicht hat Y wegen seiner Sucht nicht mehr die Qualität bringen können, die erforderlich gewesen wäre, um den Leuten exzellente Fälschungen anzudrehen, oder der Fälscherkünstler wollte oder konnte nicht mehr arbeiten. Schweigen. Der Fälscher muss ja ein genialer Künstler gewesen sein, wenn der so exzellente Fälschungen hat herstellen können. Und ich frage mich, wie man eigentlich Gutachter wird. Herr Y hat 4 Sammlern Originalzeichnungen und Aquarelle angeboten. Ich habe 30 davon gekauft. Die anderen haben etwa 170 gekauft, was etwa einem Wert von 2 Millionen Euro entspricht.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Anne-Rose Fischer-Bucher und Tatort Dalí. Welche Haltung nimmt eigentlich der Erzähler ein?
Ja, der Erzähler nimmt verschiedene Haltungen ein. Der Autor oder die Autorin, das bin ja ich, ist nicht identisch mit dem Erzähler. Der Erzähler ist eigentlich auch eine gedachte Figur, die im Kopf des Autors entsteht. Und wir haben hier eigentlich vier verschiedene Formen, aber wir haben keinen Ich-Erzähler. Also der Erzähler erzählt nicht, ich, mir ist das alles passiert, sondern es wird eine auktoriale Erzählhaltung verwendet, eine personale. Es kommt aber auch ein allwissender Erzähler vor und der Erzähler baut auch eine gewisse Distanz auf über die Figur der Anna, wenn sie über diese Dinge, was ihr der Kunsthändler erzählt, reflektiert. Ich würde Ihnen jetzt gerne vier kleine Stellen vorlesen, wo man diese Erzählhaltungen sehen kann. Ich hatte schon das erste und zweite Kapitel zu Beginn der Sendung vorgelesen und würde mich gerne da nochmal drauf beziehen. Also da haben wir einen sogenannten auktorialen Erzähler. Was ist ein auktorialer Erzähler? Man muss sich so vorstellen wie im Film, da sieht man etwas, was passiert von außen. Und so fängt die Geschichte an. Pfleger Anton trat wie jeden Morgen ins Zimmer. Er war früh aufgestanden, denn es war ein schöner Sommertag. Das könnte man verfilmen von außen. Das ist ein auktorialer Erzähler. Dann haben wir einen personalen Erzähler, der kommt immer mal wieder vor. Ich nehme auch dieses Kapitel. Auch im ersten Kapitel, das ist die Geschichte, als Anton, dann ist es schwül im Raum und so weiter und dann tritt er auf etwas Weiches, was diese gelbe Rose ist. Wer hatte dem alten Herrn eine Rose gebracht, wo er doch schon lange keinen Besuch mehr bekam? Seine Kinder wohnten alle weit weg und hatten immer wieder Gründe, warum sie nicht kommen konnten und die meisten Bekannten waren gestorben. Das ist nicht etwas, was man eigentlich verfilmen könnte, sondern das ist etwas, was Anton denkt. Der Erzähler kann hier in die Figur hineinschauen und das seine Gedanken lesen. Das nennt man einen personalen Erzähler. Dann geht's gleich wieder weiter mit einem auktorialen Erzähler, denn jetzt könnte man es wieder filmen. Anton bückte sich und hob die leicht verwelkte Blume auf, also von außen her die Geschichte. Dann haben wir einen allwissenden Erzähler, der kommt ganz selten vor, aber der ist natürlich immer allwissend, weil er ja die Geschichte erzählt, aber er tritt im Text nicht immer direkt auf. Das ist auch nur eine ganz kurze Stelle. Das ist am Ende des Kapitel 1, wo dieser alte Herr dann tot aufgefunden wird vom Pfleger Anton und da heißt es, Anton sollte Recht behalten, aber er erfuhr nichts davon, dass er mit seiner Vermutung die Wahrheit getroffen hatte. Denn das weiß ja nur der Erzähler. Und am Ende wird es aufgelöst, wird die ganze Geschichte aufgelöst. Die Figuren selber, die beteiligt sind, wissen es. Aber Pfleger Anton weiß es nur halb. Und die Polizei und die Ermittlungsbehörden, die wissen gar nichts. Also die tappen völlig im Dunkeln. Und das ist ja auch im realen Leben so. Es werden ja nicht alle Morde und es werden nicht alle Fälle aufgeklärt. Dann haben wir noch einen Erzähler, der sich etwas... Ja, sich vielleicht eine Art Distanz bewahrt. Es kommen ganz verschiedene Arten. Also da spricht Herr Klaus, der Kunsthändler, die Anna direkt an. Sie antwortet aber nicht. Und wir erfahren nur, was sie denkt. Herr Klaus beklagt, dass die Zeitungen, dass die Presse so falsch berichtet und nicht das geschrieben hat, wie es nun tatsächlich gewesen ist und welchen Betrug und was er alles so erlebt hat und sagt dann, so viel zur Wahrheit. Und jetzt erfahren wir, was Anna zu diesem denkt. Was ist Wahrheit? Das hat schon Pilatus gefragt, ging es Anna durch den Kopf. Was ist Realität? Doch nur das, was sich in unserem Kopf abspielt. In einem anderen Kopf kann sich eine ganz andere Realität abspielen, obwohl vielleicht das Gleiche eben nicht dasselbe passiert sein kann. Und hier geriet Anna gewöhnlich ins Philosophieren. Jetzt geht der Erzähler sogar noch in Distanz zu dieser Figur Anna. Und hier geriet Anna gewöhnlich ins Philosophieren, aus dem sie keinen Ausweg fand und das immer in einer Aporie endete. Sie hatte dann elendschlechte Laune, aus der sie nur herauskam, wenn sie mit ihrem geliebten Hund Otto einen Spaziergang machte, der sie ein Stück weit in seine Realität entführen konnte.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Anne-Rose Fischer-Bucher und Tatort Dalli. Wie sind denn die Handlungsstränge miteinander verknüpft und was den Zuhörer interessieren wird, wie geht es denn aus?
Tja, das verrate ich Ihnen natürlich nicht, wie es ausgeht. Die Handlungsstränge sind verknüpft über Anna und Klaus. Und ich gebe einen kleinen Vorgeschmack jetzt auf den Schluss des Buches oder des Büchleins. Es hat ja 116 Seiten. Man kann es als Kurzroman bezeichnen oder als Kriminalgeschichte, ganz nach Belieben. Das 15. Kapitel im vierten Teil heißt Plan. Als Herr Klaus geendet hatte, war es still. Die Lichter der Ausstellung brannten noch, als ob sie gerade erst beginnen wollte. Es war 5 Uhr morgens und die Gäste waren schon längst nach Hause gegangen. Auch Mona hatte ja irgendwann Leine gezogen, nachdem sie noch kurz in den Nebenraum geschaut und gesehen hatte, welches Gesicht Anna aufsetzte. Aber heute spürte Mona, dass es etwas Besonderes sein musste, wenn Anna sich so viel Zeit nahm, konzentriert zuhörte, nicht ein einziges Mal unterbrach und unentwegt Kringel ihrer sündhaft teuren Zigarillos und Zigarren in die Luft blies. Herr Klaus saß in seinem Sessel, erschöpft und ausgehöhlt. Anna, die ihn während seiner unglaublichen Geschichte kein einziges Mal unterbrochen hatte, kannte dieses Gefühl und auch das, was sich darunter befand. Ein unbändiger Zorn. Für Herrn Klaus war dieser Zorn im Moment nicht manifest, aber er war vorhanden. Und Anna wusste um ihn. Ja, da hat man ihnen übel mitgespielt, sagte sie und nahm einen Schluck Champagner und reichte auch ihm ein Glas, nachdem sie nachgeschenkt hatte. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Jetzt lasse ich wieder ein bisschen was aus, es geht weiter. Herr Klaus reagierte nicht, er saß zusammengesunken in seinem Sessel, aber er hörte, was Anna sagte. Sie schlug ihm vor, Rache zu nehmen. Sie können auch Strafe oder Gerechtigkeit dazu sagen. Hier zögerte Anna etwas, denn irgendwo in ihrem Innern regte sich doch Widerspruch. Als Juristin wusste sie, dass Recht und Gerechtigkeit oft nicht deckungsgleich waren und dass Rache mit Gerechtigkeit nichts zu tun hatte. Nun skizziert sie ihm, was sie vorhat oder was sie beide vorhaben, und dann heißt es am Ende, der Kunsthändler nickte. Und damit wäre ich am Ende der Lesung.
Radio Fips, die Radiobühne, heute mit Anne-Rose Fischer-Bucher, Tatort Dalli. Ich möchte noch einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Lesebühne. Entschuldigung, wir haben die Lesebühne, nicht die Radiobühne. Roland Gödel, Therapiebegleithund Paula. 20 tierisch unterhaltsame Kurzgeschichten, also ganz was anderes. Am Sonntag, den 11. Juni, wieder von 16 bis 17 Uhr. Hundefachleute, Hundeliebhaber und Nicht-Hundebesitzer erfahren in diesem Buch neben lustigen Begebenheiten mit Paula auch interessante Hintergründe über die Einsatzmöglichkeiten eines Therapiehundes in der Praxis. Das Büchlein ist für alle hundebegeisterte Menschen ein Muss. Der Autor Roland Gödel war von 1979 bis 1983 Zeitsoldat bei der Deutschen Marine, hat danach Pharmazie studiert und übernahm die elterliche Apotheke. Neben der Apothekertätigkeit ist er weiterhin bei Wehrübungen und als Wachoffizier auf Jugendschiffen der Seefahrt treu geblieben. Über seine Frau entwickelte sich eine dauerhafte Beziehung zum Vierbeiner, die mittlerweile seit über 20 Jahren anhängt. Roland Gödel, Therapiebegleithund, Paula, am Sonntag, dem 11. Juni, 16 bis 17 Uhr. Und jetzt hören wir zum Abschluss nochmal den Jazzpianisten Hiro Rantala, der heute ausgewählt wurde von Anne-Rose Fischer-Bucher.